NDR Info. Echo des Tages.
Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Interpol fahndet nach Julian Assange, dem Gründer der Internetplattform WikiLeaks. Dazu auch der Kommentar. Außerdem im Programm: Bahnchef Grube will an Stuttgart 21 weiterbauen. Die Linkspartei in Nordrhein-Westfalen macht den Weg frei für den Nachtragshaushalt der rot-grünen Regierung. Und Kachelmanns neuer Anwalt attackiert das Mannheimer Gericht. Zunächst aber zu Julian Assange. Das ist der Mann, der die Internetseite WikiLeaks gegründet hat und der ein Ziel hat, vertrauliche und geheime Regierungsdokumente zu enthüllen. Besonders abgesehen hat es Assange auf die Regierung in Washington. Am vergangenen Sonntag hat WikiLeaks 250.000 vertrauliche Dossiers von US-Diplomaten veröffentlicht, mit mehr oder minder peinlichen Äußerungen über ausländische Politiker, wie zum Beispiel Außenminister Westerwelle, aber auch mit brisanten Informationen über sicherheitspolitische Entwicklungen etwa im Nahen Osten. Die US-Regierung bemüht sich um Schadensbegrenzung. WikiLeaks hat heute aber auch in anderer Hinsicht für Schlagzeilen gesorgt. Es wurde nämlich bekannt, dass Julian Assange auf der Fahndungsliste von Interpol steht. Ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen. Einzelheiten von Albrecht Breitschuh.
Dass Interpol Julian Assange heute auf die Fahndungsliste gesetzt hat, ist Folge eines Haftbefehls, den das Stockholmer Amtsgericht bereits am 20. November wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung erlassen hat. Da bis heute nicht bekannt ist, wo sich Assange aufhält, wurde der Haftbefehl in Abwesenheit erlassen. Damit war auch klar, dass der Gründer des Internetportals WikiLeaks international gesucht werden kann. Assange steht bei Interpol in Lyon auf einer sogenannten Red Notice List. Dort stehen Verdächtige, die festgenommen werden sollen, um an das Land ausgewiesen zu werden, in dem gegen sie ermittelt wird. Also Schweden. Doch der Reihe nach. Am 14. August traf Assange in Stockholm auf die beiden Frauen, die knapp eine Woche später bei der Polizei gegen ihn aussagen sollten. Er war auf Einladung der Piratenpartei in der schwedischen Hauptstadt. Die Piraten hatten zugesagt, künftig die Server von WikiLeaks schützen zu wollen. Am 18. August stellt Assange einen Antrag auf Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in Schweden. Zwei Tage später reagiert er mit Maria Jellstrand, die erste Staatsanwältin, auf die Aussage der beiden Frauen und nimmt ihn, wie es heißt, in Abwesenheit fest wegen des Verdachts auf sexueller Nötigung und Gewaltanwendung. Einen Tag später wird der Haftbefehl von der Staatsanwältin Eva Finet aufgehoben, es sei nur von Belästigung auszugehen. Dann, wiederum ein paar Tage später, wird Assange von der Polizei verhört und danach die erneute Wende, diesmal unter Federführung der dritten Staatsanwältin Marianne Nü. In der veröffentlichten polizeilichen Anhörung gab Assange zu Protokoll, mit einer der beiden Frauen in besagter Nacht mehrfach Sex gehabt zu haben. Mit Kondom, wie Assange betonte, was eine der beiden Frauen verneint haben soll. Die habe, so geht aus dem Protokoll hervor, seine sexuellen Annäherungen manchmal abgewiesen, aber in einer Art, so Assange, die nicht bedeutsam gewesen sei. Wie juristisch bedeutsam es jetzt für Assange wird, ist noch nicht abzusehen. Er sah sich schon damals als Opfer einer Verschwörung. Es sei doch klar, dass es eine Hetzkampagne gegen ihn gegeben habe, sagte er damals in einem Zeitungsinterview. Wer dahinter stehe, ob es sich um eine persönliche oder politische Abrechnung handle, könne er noch nicht sagen. Aber, so Assange damals wörtlich, wir werden an die Öffentlichkeit gehen, sobald wir Beweise haben. Und wir haben Material, die auf eine groß angelegte Sache deuten.
Soweit also der Bericht von Albrecht Breitschuh aus Stockholm. Der WikiLeaks-Gründer wehrt sich gegen den Haftbefehl der schwedischen Behörden und hat Beschwerde eingelegt. Und niemand weiß ja, wo sich Julian Assange zurzeit aufhält. Auf der Flucht. Und da er nun auf der Fahndungsliste von Interpol steht, könnte er in vielen Ländern festgenommen werden. Ziemlich bizarr, wie sich der Mann, der andere gerne an den Pranger stellt, verhält. Georg Schwarte kommentiert.
Dr. Kimball auf der Flucht. Soll man jetzt Mitleid haben mit diesem Julian Assange? Julian gegen den Rest der Welt? Von wegen. Die Welt ist nämlich nicht schwarz oder weiß, nicht gut oder böse. Die Welt ist meistens etwas komplizierter. In etwa so kompliziert wie ein Urteil über die Aktivitäten dieses Informationsaktivisten, wie er sich selbst gern nennt. Das vorweg. Gesucht wird dieser Nachrichtenfreibeuter wegen mutmaßlicher Vergewaltigung. Und die wird nicht dadurch besser, dass er ansonsten von Berufswegen als Gutmensch im Kampf gegen das Böse im Internet unterwegs ist. Womit wir bei der nächsten Schwierigkeit sind. Ist es böse, wenn amerikanische Diplomaten in geheimen Depeschen davor warnen, dass Pakistan immer instabiler wird? Ist es böse, wenn arabische Staaten die Amerikaner inständig bitten, gegen die atomaren Pläne des Iran vorzugehen? Ist es gut, Geheimes ohne Rücksicht auf Verluste öffentlich zu machen? Ist es gut, peinlich, pikantes, etwa über Gaddafis vollbusige Krankenschwester oder unsere Teflon-Kanzlerin der Welt als »Hast du schon gelesen?«-Lektüre vorzulegen? Was würden all jene sagen, die heute noch hämisch über die vermeintlichen Defizite unseres Außenministers schmunzeln, wenn dieser Julian Assange als nächstes, sagen wir, die aktuellen Antiterrorpläne der deutschen Sicherheitsbehörden offenlegte? Im Namen der Transparenz. Würde der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt noch genauso gut schmecken? Wäre der Jubel über den Robin Hood hierzulande noch genauso groß wie jetzt, da es vor allem gegen Amerikaner geht, denen sehr schnell und sehr gern viel, gelegentlich alles zugetraut wird? Was also ist gut? Was ist böse? Julian Assange glaubt es zu wissen und überhebt sich, und ab da ist der Schritt zum Überheblichen ein nur mehr kleiner. Gestern hat er ganz nebenbei die amerikanische Außenministerin zum Rücktritt aufgefordert. Im Januar will er dann den Bankensektor erschüttern, die Pharmabranche komme als nächstes dran und den ja vermeintlich arroganten Amerikanern, vor allem denen, zeigt WikiLeaks sowieso, wo es lang geht, da lang nämlich, wo Julian Assange es will. Er selbst geriert sich als Kämpfer gegen dunkle Mächte und ist längst selbst eine. Freiheit der Information, klagt er ein, und nimmt sich doch selbst die Freiheit, seine Informationen zu filtern, zu steuern, zu instrumentalisieren, sich Haftbefehlen zu entziehen und, der guten Sache wegen, über dem Rechtsstaat zu stehen. Übrigens, als nächstes geht's ja den Banken an den Kragen, hat dieser Robin Hood der Moderne angekündigt. Ein, zwei Institute könnte es schon in die Tiefe reißen, deutet er lustvoll an. Also alle, die jetzt noch lautstark die vermeintlich tapferen WikiLeaks-Enthüller feiern, sollten, so vorhanden, vorsorglich ihr Aktiendepot leerräumen. Eine neue Bankenkrise nämlich würde Milliarden kosten, und wenn es ans eigene Geld geht, hört vermutlich auch der Spaß an peinlichen Enthüllungen auf. Was also ist gut? Was ist böse? Der Fall Julian Assange jedenfalls zeigt eines: gut gemeint und gut gemacht sind auch in Zeiten des Internets zwei Paar Schuhe.
Georg Schwarte kommentierte den Fall Julian Assange für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Zu große Datensammlungen. Darin sieht Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger eine Gefahr und meint, der Fall WikiLeaks sei auch eine Warnung zur Datensparsamkeit. Parallel dazu will der Bundesinnenminister etwas tun, um den Datenschutz im Internet zu verschärfen, also um die Persönlichkeitsrechte Einzelner zu schützen. Und dabei geht es Thomas de Maizière besonders um die Internetseiten, die sogenannte Geodaten beinhalten. Näheres von Sabine Henkel.
Denkt de Maizière an Geodaten, spricht er in Superlativen. Google Street View etwa setzt ihn beinahe in Verzückung.
Ich möchte betonen, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass im Internet und auch in den Geodiensten gewaltige Chancen stehen für die Welt, für Europa und für Deutschland.
Urlaubsplanung, Hochwasserschutz, Landschaftsentwicklung, das sind die Chancen, die der Minister meint. Deshalb ist er grundsätzlich dafür, dass Bilder und Fotos gemacht werden von Häusern und Landschaften. Die Aufregung um Google Street View, also um die mit Kameras bestückten Autos, die durch die Straßen der Großstädte fahren und Fotos machen, kann er nicht nachvollziehen.
Ich werde nicht müde zu sagen, dass die Debatte an den Häuserfassaden eine richtige Debatte am falschen Objekt war. Nichts ist öffentlicher als eine Häuserfassade.
Und nirgends war die Aufregung darum größer als in Deutschland. Zumindest in den Medien. Von Mietern und Hauseigentümern haben bisher nur 3% von ihrem Recht Gebrauch gemacht, ihr Eigentum im Internet unkenntlich zu machen. Der Vorsitzende des Bundesverbandes der Informationswirtschaft, Telekommunikation und Medien spricht daher auch von einem vergangenen Sommertheater.
Wir sehen im Augenblick, dass die Stimmung fast umkippt. Nicht im Sommer war eben dieses Thema sehr hochgespielt. Mittlerweile ärgern sich Leute, wenn sie eben nicht erscheinen.
Einmal gepixelt, immer gepixelt. Aber das ist nur ein kleineres Problem. Das größere ist der Datenschutz. De Maizière will die Persönlichkeitsrechte gewahrt wissen. Deshalb schreibt er an einem Gesetz. Aufnahmen ja, Speichern ja, aber nicht alles darf ins Internet.
Wenn Sie als Tourist Bilder fotografieren oder bestimmte Schnappschüsse machen, auch von Persönlichkeiten, und tun das hier in ihr privates Archiv, dann gibt es keinen Gesetzgeber der Welt, der sie am Fotografieren hin. Das Problem entsteht, wenn sie das plötzlich irgendwo verkaufen und in die Zeitung stellen. In der Veröffentlichung liegt der Persönlichkeitsschutz.
Das Sammeln von persönlichen Daten könnte so weit gehen, dass im Netz Bewegungsprofile erstellt werden können. Oder dieses hier. Fotos mit dem Handy aufgenommen, in eine entsprechende Internet-Suchmaschine eingegeben und schwupps kommt der Name zum Bild. Das ist alles andere als Science-Fiction. Aber es ist nicht erwünscht. De Maizière will das verhindern, per Gesetz. Die Anbieter wollen freiwillig ihren Beitrag leisten. Alle Gesichter sollen gepixelt werden. Auf ihren Internetseiten informieren sie, was wann aufgenommen werden soll. Widerspruch möglich. Insgesamt 10 Selbstverpflichtungen wird es geben. Wer dagegen verstößt, soll Strafe zahlen. Allerdings kontrollieren sich die Anbieter selbst. Der Minister wird die Vorschläge prüfen, außerdem die Datenschützer einbeziehen.
Für grundsätzlich richtig hält Heiner Geißler das Bahnprojekt Stuttgart 21. Und der Schlichter ist für einen Weiterbau des umstrittenen Bahnprojekts. Über 6 Wochen hatte Geißler immer wieder mit Befürwortern und Gegnern gesprochen, Argumente gesammelt und dann gestern schließlich seinen Schlichterspruch präsentiert. Und da will Geißler auch, dass die Bahn in einem Stresstest nachweist, dass der geplante unterirdische Bahnhof 30% leistungsfähiger ist als der aktuelle Kopfbahnhof von Stuttgart. Der Tag nach der Entscheidung, Jürgen Weibel berichtet.
Heute schaut der oberste Bahnchef Rüdiger Grube gelassen zurück auf den Schlichterspruch. Denn im Licht des nächsten Tages besehen, kann Rüdiger Grube dem Votum nur positive Überraschungen entnehmen.
Nein, auf keinen Fall. Wir haben nie aufgehört zu bauen. Wir bauen seit dem 3. Februar 2010 und jetzt machen wir genauso weiter. Und das Schöne ist, Herr Geißler hat bestätigt, dass Stuttgart 21 gebaut werden soll. Und das machen wir jetzt weiter.
Stuttgart 21 Plus soll also gebaut werden. Das hat auch der Ministerpräsident Stefan Mappus fest im Blick. Nur weniger Konflikte in der Zukunft, bitteschön. Und deshalb schlägt er vor,
erstens eine möglichst frühzeitige und umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung. Zweitens mehr Transparenz im Verfahren, auch durch die Nutzung neuer Medien. Und drittens mehr Neutralität durch Einschaltung einer unabhängigen Person bereits im Vorfeld, um quasi erst gar nicht in Verdacht zu kommen, dass an Sachinteressen vorbei andere Interessen eine entscheidende Rolle spielen.
Ganz und gar außen vor fühlt sich die SPD in Baden-Württemberg. Für Stuttgart 21, aber auch einen Bürgerentscheid. Heiner Geißler schlägt für die SPD nichts Gangbares vor. Der Landesvorsitzende Nils Schmid fordert daher:
Der Schlichterspruch ist unbefriedigend, weil mit guten Gründen zwar weitergebaut wird, aber ohne die Bürger zu beteiligen, ohne ihnen das letzte Wort zu geben, ohne dass sie das Für und Wider selbst abwägen können und selbst entscheiden können.
Zurück zur Volksabstimmung. Die Bahn will nach den Empfehlungen von gestern nun ihre Hausaufgaben machen. 30% mehr Kapazitäten sind machbar im neuen Bahnhof, ist sich der Bahnvorstand Volker Käfer sicher. Und so sieht die Simulation aus.
Und füllen dann diesen Fahrplan auf mit weiteren Zügen, sodass diese maximale Anzahl von 49 Zügen tatsächlich im Fahrplan simuliert ist. Und prüfen dann, ob diese maximale Anzahl von Zügen fahren kann und wenn sie nicht fahren kann, was denn an netzergänzenden Maßnahmen notwendig ist, um das fahrbar zu machen.
Das Ergebnis soll aber erst Mitte 2011 nach der Landtagswahl vorliegen und vorher gibt es auch keine neuen Zahlen zu veränderten Kosten durch den Schlichterspruch. Der Einzige, der rundum zufrieden sein kann, ohne seinen Schlichterspruch zu zerpflücken, ist Heiner Geißler, am Tag auch danach.
Im Stil der Auseinandersetzung, ja, davon bin ich überzeugt, wenn man das gesehen hat, auch während der Schlichtung. Natürlich sind die Gegensätze geblieben, was die Grundsatzfrage betrifft, aber der Stil hat sich vollkommen geändert und ich hoffe sehr, dass das so bleibt.
Aber er bezeichnet sich ja auch als anthropologischer Optimist.
Und vom nach wie vor umstrittenen Bahnprojekt nun zu Annäherungen bei den Bahngewerkschaften. Transnet und GdBA haben sich heute zur neuen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG zusammengeschlossen. Aus Fulda Lars Hofmann.
Händeschütteln, Schulterklopfen und Lachen. Auf dem Gründungskongress der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in Fulda herrschte vor allem Freude und Erleichterung darüber, dass die neue Gewerkschaft aus den Bahngewerkschaften Transnet und GdBA endlich gegründet ist. Und so wurde zumindest öffentlich nur über den neuen Namen EVG gestritten.
Unser Name Transnet, da wusste keiner was mit anzufangen.
Also Transnet fand ich zukunftsweisender wie dieser Name, der uns jetzt hier präsentiert wird. Es tut mir leid, das ist sowas von so gestriges.
Eisenbahn und Verkehr und vor allen Dingen, dass es mal wieder ein deutscher Name ist, wo man sich was drunter vorstellen kann.
Die neue Gewerkschaft EVG ist Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund, was besonders DGB-Chef Michael Sommer freut, da die GdBA vorher im Deutschen Beamtenbund war. Sommer sieht den DGB und die Idee der Einheitsgewerkschaft jetzt gestärkt und konnte sich einen Seitenhieb auf die Gewerkschaft der Lokführer GDL nicht verkneifen. Denn die GDL will der EVG um keinen Preis beitreten und führt ihre eigenen Tarifverhandlungen mit der Bahn und den privaten Bahnen.
Zersplitterung macht uns nicht stark. Und bei uns heißt das nicht konkurrenzbelebt das Geschäft, bei uns heißt das Konkurrenz mit dem Arbeitgeber belebt unser Geschäft, aber nicht Konkurrenz untereinander.
Die Konkurrenz mit der GDL ist aber nur ein Konflikt, dem sich die EVG stellen muss. Innerhalb des DGBs erhebt auch Verdi den Anspruch, für Busfahrertarifverhandlungen zu führen. Verdi-Chef Frank Pirske betonte in Fulda aber, man habe sich abgestimmt.
Das betrifft die Töchter des DB-Konzerns, die im Regiobusbereich tätig sind. Da ist die EVG die zuständige Gewerkschaft. Wir in den übrigen Bereichen, was den straßengebundenen Personennahverkehr angeht, beide werden wir unsere Zusammenarbeit intensivieren müssen.
Hier muss sich noch zeigen, ob sich EVG und Verdi im Kampf um Mitglieder friedlich einigen können. Denn gerade der massive Mitgliederschwund bei Transnet und GdBA in den letzten Jahren hat zu der Einsicht geführt, zusammen schlagkräftiger zu sein und nur so überleben zu können. Dabei geht es vor allem immer noch um Auseinandersetzungen mit der Bahn. Und so machte auch Bahnchef Rüdiger Grube der neuen Gewerkschaft seine Aufwartung.
Ich bin jetzt 580 Tage im Amt. Ich sage immer, dieser Schritt hätte schon viel früher kommen müssen. Ich bin da sehr positiv und ich begrüße das sehr.
Dabei bietet gerade die Bahn der neuen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft die Möglichkeit zu zeigen, wie stark man tatsächlich ist und den Mitgliedern zu zeigen, dass die Neugründung richtig war. Und so wehrt sich Klaus-Dieter Hommel, stellvertretender Vorsitzender der EVG und ehemaliger Chef der GdBA, gegen Pläne der Bahn, Mitarbeiter in Tochterunternehmen zu schlechteren Bedingungen arbeiten zu lassen.
Wir gehen davon aus, dass die Signale, die auch heute ausgesendet wurden, und Herr Grube saß dabei, dass die verstanden wurden. Wir werden die Bahn AG zwingen, diese Politik nicht fortzusetzen, denn die Bahn tut in dem Bereich das, was sie anderen selbst vorwirft, nämlich sie betreibt Lohndumping und versucht, sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Das muss auch mit diesem Branchentarifvertrag zu Ende sein.
Am Freitag geht die EVG mit der Bahn und den privaten Bahnen in die Schlichtung um einen einheitlichen Branchentarifvertrag. Die erste Möglichkeit, sich als Gewerkschaft zu beweisen.
Grünes Licht für Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen, denn die Linkspartei macht den Weg frei für den Nachtragshaushalt der Minderheitsregierung in diesem Jahr. Aus Düsseldorf, Christoph Ulrich.
4 Tage vor einem kleinen Parteitag in Münster ist durchgesickert, was viele schon erwartet hatten. Die Linken enthalten sich bei der Abstimmung über den Nachtragshaushalt ihrer Stimme. Ein entsprechender Antrag für den Parteitag von Fraktion und Parteivorstand liegt vor. Die rot-grüne Minderheitsregierung kann ziemlich sicher durchatmen, dass sie nicht schon bei der ersten großen Abstimmung scheitert. Auch wenn der Fraktionschef der Linken im Landtag, Wolfgang Zimmermann, noch versucht zu betonen, dass sich SPD wie Grüne nicht zu sicher fühlen sollten.
In dem Antrag steht nicht wörtlich, dass eine Empfehlung gegeben wird, sich zu enthalten.
In der Tat, der Vorschlag der Linken sieht vor, dem Nachtragshaushalt mit einer Rekordverschuldung von 8,4 Milliarden Euro nicht zuzustimmen. Aber, wie Zimmermann sagt, ihn auch nicht abzulehnen.
Ich gestehe zu, in dem Antrag wird nochmal deutlich gemacht, dass die sogenannte rote Linie nicht überschritten wird in diesem Nachtragshaushaltsentwurf, in dem kein Sozialabbau, kein Stellenabbau und keine Privatisierung öffentlichen Eigentums enthalten ist. Das ist richtig.
Somit bliebe nur die Enthaltung, wenn die Parteibasis am Sonntag, und davon ist wohl auszugehen, der Landesspitze folgen wird. Die Fraktionen der Minderheitsregierung reagierten aber trotz der erstmal beruhigenden Nachricht aus dem Lager der Linkspartei mit Zurückhaltung. Grünen-Fraktionschef Rainer Priggen wollte den Vorgang noch nicht bewerten und mahnte zur Vorsicht.
Ich weiß nicht, wie der Parteitag da entscheidet. Und von daher gibt es für uns keinen Anlass, das zu kommentieren. Wenn wir das Ergebnis hinterher haben, können wir das bewerten. Aber ich verfolge das Ganze mit Interesse. Nur es ist nicht unsere Sache, das jetzt zu bewerten.
Der Fraktionschef der SPD wollte gleich gar nichts sagen. Norbert Römer schwieg heute dazu, genauso wie sämtliche Mitglieder der Landesregierung. Ganz anders ist dies bei der schwarz-gelben Opposition im Landtag. CDU-Fraktionsführer Karl-Josef Laumann warf SPD und Grünen vor, mit den Linken über genau dieses Szenario erfolgreich verhandelt zu haben.
Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass die Ministerpräsidentin Frau Kraft, aber auch Herr Römer und Herr Priggen seit Wochen um diese Zustimmung geworben haben.
Und der Chef der FDP-Fraktion Gerhard Papke sagte, wie Laumann auch, jetzt sei für jeden klar, dass die Linke schon lange der heimliche Koalitionspartner der rot-grünen Minderheitsregierung sei.
Deshalb ist es konsequent, dass die Linkspartei jetzt SPD und Grünen zur Mehrheit verhilft, wie sie das ja schon bei der Wahl von Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin getan hat. Wir haben eine verdeckte Koalition von Rot-Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Das wird jetzt immer deutlicher.
CDU und FDP kündigten jetzt an, gegen den Nachtragshaushalt vor dem Landesverfassungsgericht in Münster zu klagen. Es gebe keinen Grund, die Neuverschuldung so hoch zu treiben. Das sei verfassungswidrig, hieß es von Union und Liberalen. Sobald der nachträgliche Etat das Parlament Mitte Dezember passiert habe, wolle man die Klage schnellstmöglich einreichen, kündigten Papke wie Laumann an. Ungeachtet dessen ist seit heute ziemlich klar, rasche Neuwahlen, weil die Minderheitsregierung beim Nachtragshaushalt scheitern wird, sind erstmal vom Tisch.
Seit April hat der sogenannte Runde Tisch mehrfach getagt und beraten. Die zahllosen Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Lehrer, durch Geistliche, viele aus der katholischen Kirche, über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg, das Leid der Opfer und das Schweigen und Vertuschen der Täter hatten drei Ministerinnen zum Handeln gezwungen. Familienministerin Schröder, Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger und Bildungs- und Forschungsministerin Schawan. Heute nun haben die Ministerinnen eine Zwischenbilanz vorgelegt. Aus Berlin, Lioba Werrelmann.
Es ist ein Zwischenbericht. Viele Fragen sind noch unbeantwortet. Und dennoch, die Bundesbildungsministerin zieht eine positive Bilanz.
Verschweigen, vertuschen und verdrängen, dafür ist in den letzten 12 Monaten gesorgt worden, ist zu Ende.
Dazu, meint Annette Schawan, habe auch die öffentliche Debatte über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche beigetragen. Aus ihrem Ministerium fließen insgesamt 30 Millionen Euro in Forschung und Weiterbildung. Missbrauch galt in der Forschung lange als Schmuddelthema, mit dem sich kaum jemand beschäftigt hat. Jetzt sollen unter anderem bessere Therapien für die Opfer entwickelt und Ärzte und Lehrer fortgebildet werden. Bundesfamilienministerin Christina Schröder will noch in diesem Jahr ein neues Kinderschutzgesetz vorlegen. Überall, wo es eine besondere Nähe zwischen Kindern und Erwachsenen gibt, also etwa in Schulen und Sportvereinen, sollen verbindliche Standards gelten, um sexuelle Gewalt zu verhindern. Etwa durch interne und externe Ansprechpartner und durch klare Verhaltensregeln. Das erweiterte Führungszeugnis, das auch Delikte wie den Besitz von Kinderpornos aufführt, soll für alle hauptamtlichen Betreuer Pflicht werden. Und Finanzminister Schäuble will Schröder um mehr Geld für Beratungsstellen bitten.
Dann muss ich mit Schäuble drüber reden und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
Konkrete Gesetzentwürfe legte die Justizministerin vor. Opfer sollen vor Gericht besser geschützt werden, zum Beispiel indem ihnen auch bei länger zurückliegenden Fällen ein Opferanwalt zur Seite gestellt wird oder indem Mehrfachvernehmungen vermieden werden. Außerdem will Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger die zivilrechtlichen Verjährungsfristen von 3 auf 30 Jahre verlängern. So lange können Opfer dann Schmerzensgeld einklagen. Ob auch die strafrechtlichen Verjährungsfristen geändert werden, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zögert.
Ich habe eine ganz große Sorge, dass dann, wenn es zu einem Strafverfahren kommt und nachher eine Beweisführung nicht die Erkenntnisse bringt, dass ein Angeklagter überführt werden kann, dass das dann eigentlich noch mal zusätzlich zu einem wirklich ganz fürchterlichen Erlebnis der Betroffenen, der Opfer führen kann.
Und so bleibt vieles offen, auch ob und wie Opfer entschädigt werden. Auch das will der Runde Tisch gegen Kindesmissbrauch im kommenden Jahr beraten. Betroffene sind weiterhin nicht dazu eingeladen.
Etwas Entspannung zeichnet sich ab im Gelben Meer. Das Manöver der südkoreanischen Armee zusammen mit US-Soldaten verlief ohne Zwischenfälle, das heißt ohne weitere militärische Attacken aus Nordkorea. Informationen von Peter Kujat.
Die befürchtete Eskalation ist zum Glück ausgeblieben. 4 Tage lang trainierten südkoreanische und US-amerikanische Einheiten gemeinsam im Gelben Meer. Insgesamt 10 Schiffe, darunter der US-Flugzeugträger George Washington, nahmen an dem Manöver teil. Nordkorea hatte vor einem erbarmungslosen Krieg gewarnt, sollte sein Territorium oder die Würde des Landes verletzt werden. Die Übung fand aber ca. 150 Kilometer südlich der umstrittenen Meeresgrenze zwischen Nord- und Südkorea statt. Die Intention war allerdings klar. Das Ziel dieser Übung besteht darin, die starke gemeinsame Verteidigungsmacht auch unserem eigenen Volk zu zeigen. Außerdem wollen wir ein klares Signal an die Welt schicken, dass wir keine bewaffnete Provokation dulden werden, sondern diese nachdrücklich bestrafen werden. So ein südkoreanischer Marineoffizier an Bord des US-Flugzeugträgers. Am Dienstag vergangener Woche hatte Nordkorea überraschend die südkoreanische Insel Yeonpyeong mit Artilleriegranaten beschossen und dabei 4 Menschen getötet. Es war das erste Mal, dass das Regime in Pyongyang seit dem Ende des Koreakrieges 1953 bewohntes Gebiet unter Feuer genommen hatte. Das jetzt zu Ende gegangene Manöver zwischen den USA und Südkorea stellte auch, wenn schon länger geplant, dennoch eine Antwort auf diesen Vorfall dar. Diese Operation ist allein auf die Abschreckung Nordkoreas ausgerichtet. Und dann geht es um unsere Zusammenarbeit und Einsatzbereitschaft, die wir bei jeder Mission, die wir aufgefordert werden, durchzuführen, unter Beweis stellen. Südkoreas Präsident hatte vor kurzem den Ton gegenüber Nordkorea verschärft. Die militärischen Richtlinien sind aktualisiert worden, sodass auf nordkoreanischen Beschuss hin künftig mit massiveren Schlägen reagiert werden kann, Luftangriffe eingeschlossen. Auch der Verteidigungsetat soll aufgestockt werden.
Kritiker halten es für einen weiteren riesigen Personalapparat der Europäischen Union. Andere sehen im neuen diplomatischen Dienst eine sehr wichtige Einrichtung. Aus Brüssel, Katrin Brandt.
Noch sind sie in der Warmlaufphase, die neuen EU-Botschafter und ihre Mitarbeiter. Diese Woche treffen sie sich in Brüssel, um sich in der Zentrale auf ihre Arbeit einschwören zu lassen. Zum Beispiel von Pierre Vimont, dem Generalsekretär des Dienstes. Wir alle wissen, dass es eine wichtige, vielleicht auch schwierige Aufgabe sein wird, aber auch eine aufregende. Die meisten von ihnen arbeiten ja schon seit vielen Jahren an diesem Thema. Doch erst nachdem der Vertrag von Lissabon vor einem Jahr wirklich in Kraft trat, konnte der Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes, kurz EAD, beginnen. Künftig soll die Europäische Union im Ausland mit echten Botschaften vertreten sein. Über 1000 Diplomaten werden in rund 140 Ländern sowie bei internationalen Institutionen dafür sorgen, dass die EU mit einer Stimme spricht und auch gehört wird. Unterstützt werden sie von mehreren tausend Verwaltungskräften, die zum Großteil aus den jeweiligen Ländern stammen. Rund 10 Millionen Euro wird das Ganze jährlich zusätzlich kosten. Langfristig allerdings könnte Geld gespart werden, wenn zum Beispiel einzelne Mitgliedstaaten ihre Botschaften zugunsten der EU-Vertretung schließen. Große Länder wie etwa Deutschland und Frankreich werden jedoch weiterhin im Ausland ihre Beziehungen selbst pflegen. Monatelang war um die Struktur des Dienstes gerungen worden. Sowohl die EU-Kommission als auch die EU-Regierungen und das Parlament hatten versucht, möglichst viel Einfluss und Kontrolle zu erhalten. Kein leichter Job für Cathy Ashton, die noch unerfahrene Außenbeauftragte der EU und Chefin des Dienstes. Zu ihren Unterstützern hatte immer wieder Außenminister Westerwelle gehört, der sich heute über den Start des EAD freute. Die EU erhalte durch ihn ein neues Gewicht als globaler Akteur. Deutschland ist im Dienst an 2 wichtigen Stellen vertreten. So wird die EU-Botschaft in China künftig vom deutschen Spitzendiplomaten Markus Ederer geleitet. Den höchstrangigen Job hat Helga Schmidt bekommen. Früher Büroleiterin von Außenminister Joschka Fischer ist sie nun stellvertretende Generalsekretärin und für politische Angelegenheiten zuständig. Für mich wird wirklich ein Traum wahr. Als ich in Berlin als Diplomatin gearbeitet habe, war ich sehr stark am Verfassungsvertrag beteiligt und wir hofften natürlich immer sehr, dass es wahr werden würde. Nach ihrer Aufwärmphase in Brüssel werden die EU-Botschafter und ihre Mitarbeiter in die Welt ausschwärmen. Bis der EAD allerdings Betriebstemperatur erreicht haben wird, dürften weitere Monate vergehen.
Zu unserem letzten Thema. Wegen schwerer Vergewaltigung steht Jörg Kachelmann in Mannheim vor Gericht. Der Wettermoderator bestreitet die Tat. Der Prozess zieht sich nun schon länger hin als ursprünglich geplant. Und nun wurde der Hauptverteidiger Kachelmanns, Reinhard Birkenstock, abgelöst. Der neue Verteidiger hat sich heute in Mannheim mit ziemlich scharfen Tönen präsentiert. Einzelheiten von Stefan Bugert.
Jörg Kachelmanns neuer Verteidiger Johann Schwenn hat an seinem ersten Prozesstag im Mannheimer Landgericht für frischen Wind gesorgt. Der Hamburger Prominentenanwalt kritisierte die Verhandlungsführung der Strafkammer. Zum Beispiel fragte er nach dem Sinn, ehemalige Geliebte Kachelmanns reihenweise zu dessen Sexualpraktiken zu befragen. Dieses Frageprogramm sei unappetitlich, rechtlich bedenklich und bringe den Prozess nicht wirklich voran. Schwenn kritisierte außerdem die Fragetechnik einiger Richter, die heute eine Zeugin, ebenfalls als eine Ex-Geliebte Kachelmanns mit Ungeduld behandelt hätten. Die Körpersprache eines Richters sei nicht angemessen gewesen. Schwenn hatte erst in dieser Woche das Mandat von seinem Vorgänger Reinhard Birkenstock übernommen. Der Hamburger Jurist gilt als Spezialist für Vergewaltigungsfälle. Ihm ist es gelungen, mehrere zu Unrecht verurteilte Männer durch Wiederaufnahmeverfahren aus dem Gefängnis zu holen.
Und soweit das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.